Hallo und herzlich willkommen bei Pink Channel, der Talk. Heute bei mir im Studio ist Mikko Dotzauer. Mikko ist in der DDR aufgewachsen. Darüber werden wir noch ganz ausführlich sprechen. Was bedeutet das, schwul aufgewachsen in der DDR? Und heute in Hamburg kennt ihn im Grunde jeder. Er betreibt nämlich die Kontaktbar gegenüber vom katholischen Dom da in St. Georg in der Danziger Straße. Ja, hallo, herzlich willkommen, Mikko.
Guten Abend, Wolfgang, und ich grüße ganz herzlich die Millionen von Zuhörern draußen an den Lautsprechern. Hallo.
Das sind nämlich alle die, die bei dir auch in die Kontaktbar kommen, ne? Die wissen alle Bescheid.
Unter anderem. Ich habe die Werbetrommel gerührt.
Ja, super. Und solltet ihr im Verlaufe der Sendung dann noch Fragen an Mikko haben, die ich vielleicht hier vergesse zu stellen, die aber wichtig sind, dann ruft uns einfach an. 325-99-03-96. Also später kommt die Nummer nochmal. Erstmal braucht ihr ja ein bisschen Anregung, was man Mikko alles so fragen könnte. Und
lieber Wolfgang, ich falle dir schon das erste Mal ins Wort. Diese Nummer sollte man sich auch merken, weil wir haben etwas vorbereitet.
Aha, wahrscheinlich gibt es irgendwas zu gewinnen. Dazu auch später in der Sendung. Dann holt jetzt mal euren Griffel aus der Hose.
Er meint den, den Kugelschreiber.
Genau. Und schreibt euch auf 325-99-03-96. 325-99-03-96. Es gibt noch was zu gewinnen im Lauf der Sendung. Wie gesagt, Mikko Dotzauer hier zu Gast bei Pink Channel Talk. Mikko, du bist in der DDR aufgewachsen. Wann war das so ungefähr? Welches Jahrzehnt und in welcher Gegend?
Also Wolfgang, als ich soeben meinen Reisepass der DDR in deine Kamera hielt, habe ich geschrien, bitte nicht mein Geburtsjahr.
Das geht zeigen. Ja nur um die Epoche. Da gibt es ja auch mehrere
also,
in der DDR.
Also, ich bin im vergangenen Jahrtausend geboren worden.
Ah ja.
Im schönen Eilenburg. Eilenburg liegt circa 25 Kilometer von Leipzig entfernt. Dort bin ich im Kreiskrankenhaus entbunden worden, von meiner Mutter natürlich, Waltraud Dotzauer. Viele Grüße, Mutti.
Ach, meine Mutter heißt auch Waltraud.
Also, ich habe mich schon immer gewundert, wieso wir uns so gut verstehen.
Ah, gut, jetzt wissen wir.
Vielleicht sind wir sogar Geschwister.
Wer weiß. Tja, also in der Nähe von Leipzig.
Ja.
Leipzig, welche Bedeutung hatte die Stadt für die DDR?
Ja, das war zweimal im Jahr, fand dort eine Messe statt.
Ja, richtig. Das war sogar eine internationale
ja,
Messe.
Ja.
Und die Leipziger Buchmesse?
Die Buchmesse.
Und vielleicht noch eine Industriemesse, ne?
Nee, die Frühjahrsmesse und die Herbstmesse. Das war deshalb immer interessant für uns. Da sahen wir immer schicke Wessis rumlaufen in Leipzig mit ihren schicken Klamotten. Und Wolfgang, die rochen immer so gut, wenn man denn näheren Kontakt mal bekam.
War das eine Modemesse oder so?
Nein, aber die Wessis, die rochen halt so gut. So wie wir heute immer riechen, so rochen
nach
damals
Adidas
in der
oder
DDR
so,
die Wessis.
Ah ja.
Nein, Parfüm und so. Und
also ihr hattet als Leipziger eigentlich schon immer so Kontakt zum Westen?
Ja, natürlich. Wie gesagt, zweimal im Jahr. Und das war schon eine große Stadt, sehr kulturell aktiv. Und da zog es mich dann hin. Ich habe dort an der Karl-Marx-Universität, also wir überspringen jetzt mal meine Kindheit.
Ja, aber obwohl, du hast ein schönes Foto auf deiner Facebook-Seite gepostet.
Ja.
Könnt ihr mal gucken, ne? Facebook, Mikko Dotzauer, Mikko, M-I-C-C-O und dann Dotzauer, so
ja,
wie man sich das vorstellt. Und da sind drei Kinderchen drauf, ne?
Zwei,
oder zwei
hocken in so einer Zinkbadewanne, das ist mein Bruder und ich. Ach je, wenn Peter das jetzt sehen könnte, der gerade bei meiner Schwester in Berlin ist. Grüße Silke, Peter nach Berlin.
Genau.
Und die Facebook-Nutzer konnten oder mussten, sollten erraten, wer ich denn von diesen drei Jungs bin.
Ja.
Aber ich verrate es nicht, weil ich bin ja da halb nackig.
Ach so, okay, da genierst du dich auch heute noch.
Das war also meine Kindheit.
In der Zinkbadewanne.
In der Zinkbad mit kaltem Wasser. wir hatten ja zu meiner Kindheit nur Badeofen, den man heizen musste.
Mit Briketts?
Ja.
Kenne ich auch.
Vierte Etage, Kohlenschleppen, Mutti alleinstehend, das war in der DDR so. Vier Kinder von drei verschiedenen Vätern. Flotter Feger, würde ich heute sagen, war meine Mutter. Eine tolle Frau, schicke Frau.
Und dann hattet ihr auch wahrscheinlich liberales Klima in eurer Familie?
Nee, eher weniger. Aber ich wollte jetzt was zu dem kalten Wasser sagen. Wenn wir Familientreffen haben, wird dann gern mal die Begebenheit erzählt, dass die Mutter von oben runter rief, Miggi, komm hoch, wir wollen baden. Also ich bin in Sachsen aufgewachsen, wie man jetzt unschwer erkannte. Und ich dann von unten immer, aber nicht schon wieder im kalten Wasser. Weil ich musste immer in das Badewasser von meinem Bruder baden.
Ja, das ist lustig, das kenne ich auch alles.
Das kennen die Wessis auch? Ihr hattet kein warmes Wasser?
Es gab warmes Wasser. Okay, so viel Luxus war schon da, aber der Badeofen wurde nur am Samstag angeheizt.
Ja, genau.
Und erst sind die Alten da rein und wir mussten in die Brühe danach rein, meine Schwester.
Möchte man heute nicht mehr haben.
Genau.
Wie kommen wir jetzt eigentlich auf kaltes? Ach, wegen der Zinkbadewanne.
Genau. Gut, aber jetzt bist du schon viel älter. Du
Etwas
hast
älter.
Dich für die Karl-Marx-Universität in Leipzig entschieden. Was hast du denn da studiert?
Physiotherapie. Das war eine Fachschule und da habe ich das gelernt und dort begann dann auch mein Erwachsenwerden. Das heißt, ich war damals mit 17 bin ich aus der Schule, ich war noch nicht mal 18, 17,5 kam ich eines Abends von Eilenburg, wo ich noch bei Mama wohnte, fuhr Sonntagabend ins Internat nach Leipzig, kam auf dem Hauptbahnhof an und rate dreimal, was mir da passiert ist.
Du bist da vielleicht in der Nähe der Bahnhofstoilette gewesen?
Nein.
Und war sowas passiert?
Da hat mich einfach so ein Mann, der mir so tief in die Augen guckte.
Ach so, der hat dich direkt angesprochen.
Ja, so und da bin ich also verführt worden.
Aha.
Aber das gehört ja jetzt nicht her. Wir wollen jetzt seriös bleiben. Es ist ja eine sehr seriöse Sendung heute Abend.
Also und da ist dir dann klar geworden, dass du andere Interessen hast als der Rest der DDR-Bevölkerung.
Also es steckte natürlich schon in mir drin. So im Nachhinein gab es dann auch so mit 8, 9 oder 10 Jahren so einen Kumpel, wo wir dann so Dia-Filme geguckt haben, Märchenfilme. Und ich habe dann immer das Fenster abgedunkelt. War schon drin. Also er hat mich nicht verführt, er hat es ausgelöst. Und das war zu DDR-Zeiten ein Model, ein Unterwäschemodel. Wir hatten auch mal eine Zeit lang Kataloge in der DDR.
Ja.
Und da war der abgebildet.
Dein
erster.
Ja, der war dann ganz jung, also für Teenager-Unterhosen.
Naja, er hat sich strafbar gemacht. Ich war ja noch nicht 18. Ja.
Ja, schön. Also, aber hast du in angenehmer Erinnerung?
Jein. Er hat mir sehr weh getan, wenn Sie wissen, was ich meine.
Ach so. Also so rein so physikalisch dieser Vorgang.
Ja. Ja, mechanisch, physikalisch, wie auch immer.
Und deswegen dann hast du Physiotherapeut.
Ja, um mir vielleicht dann,
um dir dann
selbst zu helfen
zu können.
Nein, ich bin ja dann bewusst wieder auf dem Bahnhof.
Ja.
In der DDR war es ja so, ich werde oft gefragt, wie war denn euer Leben? Ihr musstet euch doch ständig verstecken und ihr hattet doch nichts.
Ja.
Mich hat es dann schon immer zum Bahnhof hingezogen, weil da flanierte man auf und ab und natürlich auch auf der Toilette. Mit der Zeit kriegte ich dann natürlich mit, dass es auch Lokale gab in der DDR. Keine offiziellen Lokale, das waren Lokale, wo man vermehrt Homosexuelle antreffen konnte.
Mhm.
Ich glaube, so eine ähnliche Bezeichnung gibt es auch offiziell in den Stasi-Unterlagen. Das war einmal der Thüringer Hof, da kannte man inzwischen schon die Kellner. Bitte warten Sie hier, Sie werden platziert. Und wenn ich dann ganz hinten stand, ach, hallo Mikro, komm vor, dein Tisch ist reserviert. Hatte ich natürlich nicht reserviert.
Ach so, und dann haben die Kellner die passenden Gäste zusammengesetzt.
Genau, ausgesucht und zusammen. Weil wir natürlich auch gut Trinkgeld gegeben haben. Das muss man natürlich auch sagen.
Aber ihr habt euch eigentlich so gleich erkannt, sozusagen.
Man kannte sich dann. Man war dann, nicht befreundet, aber man kannte sich dann halt. So wie man mich heute in der Kontaktbar in Dresden kennt. Ach, das ist der Mikro, also Kontaktbar. Ja.
Und das war in Leipzig?
In Leipzig.
Waren da viele solche Lokale?
Das war einmal der Thüringer Hof, den es heute noch gibt. Dann das Club Café Casino. Das war an einem Kino. Im vorderen Bereich so eine Bar. Da habe ich dann später auch mal gekellnert. Und dann gab es noch ganz berühmt der Gutenberg-Keller.
Mhm.
Gutenberg.
Bierkunst. Ja, klar. So, war das auch ein Touristenlokal dann? Oder?
Nee, das war in einem Keller eine Diskothek.
Ach so.
So mit Tür und Einlass. Mhm. Und das Personal war teilweise auch selber schwul. Und da traf man sich dann auch. Also man konnte nicht als Mann und Mann zusammen tanzen, das ging nicht, aber man wusste, da konnte man hingehen und auch Schwule kennen.
Ja, und dann ist man zusammen in eine Privatwohnung gegangen, oder wenn man jetzt mal was dann Heftigeres erleben wollte.
Was heißt heftiger, Herr Kröber?
Richtig Liebe machen.
Ach so.
Sex. Bumsen.
Ach so.
Sex.
Naja, dieses Café, Casino, Club und Thüringer Hof und Gutenbergkeller war natürlich Möglichkeiten, um eventuell Leute kennenzulernen. Und dann ging natürlich auch vieles im Outside-Cruising ab. Mensch, Herr Krömer, ist schon fast eine Viertelstunde rum.
Ja, das geht
vorhin
ja
gesagt,
schnell.
Eine Stunde, was soll ich denn hier schnattern? Wir hatten natürlich auch Outside-Cruising am Bürgermeister. Das war am Rathaus. Eine Klappe, die so runterging.
Ja.
Furchtbar. Kaputt, dreckig, schmutzig, hat gestunken. Mhm. Aber wo sollten wir denn hin, wenn es mal juckte?
In einen Park vielleicht?
Park. Clara Zetkin Park. Ein wunderschöner Park.
Mhm.
Da habe ich auch den Christian Puls öfters getroffen. Hallo Christian, nach Berlin. Ein zeitweise Kampfgefährte von Eddie. Eduard Stapel.
Eduard Stapel.
Über den wir vorhin gerade sprachen.
Also bevor die Sendung anfing. Eduard Stapel ist da so ein berühmter Name in der DDR-Schwulenbewegung.
Ja.
Und da kommen wir auch gleich dann drauf zu sprechen.
Aber jetzt sind wir erstmal beim Clara Zetkin Park. Wie ich merke, hibbelst du schon ganz unruhig auf dem Sessel rum.
Nein.
Naja, da flanierte man halt und traf Leute. Und da bin ich sogar schon mal von der Polizei kontrolliert worden, als ich im Gebüsch gerade war. Weil, ich musste vielleicht mal oder was weiß ich. Jedenfalls kamen dann zwei an. Ausweise bitte. Dann habe ich meinen Ausweis gezeigt und dann war es gut.
Ja, aber die haben dann wahrscheinlich so eine Art rosa Liste
davon
angelegt.
Ja.
Im Grunde
das
ganz ähnlich wie in der BRD damals. Ja.
Also was ich damit sagen wollte, ich bin das oft gefragt worden, ihr musstet euch ja verstecken und wo habt ihr euch denn gelaufen? So schlimm war es gar nicht.
Ja,
also man hatte schon Möglichkeiten, wenn man wollte, andere Schwule kennenzulernen.
Ja, also wenn man so Erfahrungen vergleicht, dann ist es häufig so, 10 Jahre machen einen ziemlichen Unterschied. Also ich weiß noch, als wir waren ja auch noch unter dem Paragraphen 175, eigentlich war da vieles verboten, aber wir waren ja...
Und die DDR hat den ein Jahr früher gestrichen.
Ja, genau. Und wir waren aber ja kackfrech. Wir waren ja diese Studentenbewegung und diese aufmüpfigen Leute mit der unkonventionellen Kleidung, mit den blöden Bundeswehrparkern und den langen, ungekämmten Haaren und so weiter. Wir haben uns ja um nichts gekümmert. Wir haben ja gesagt, scheiß auf diesen Paragraphen, wir machen, was wir wollen. Und da hatten wir zwar, objektiv gab es diese Gesetze, aber wir haben uns irgendwie innerlich und äußerlich einfach drüber weggesetzt. Aber die Leute, die älter waren als wir, die haben das noch ganz anders empfunden.
Weil der Paragraph in den letzten Jahren seines Bestehens dann auch nicht mehr so angewandt wurde. Die Älteren haben das natürlich noch hart am eigenen Körper gespürt. Mhm. Wir hatten damals im Arbeitskreis, über den wir nachher noch sprechen werden, hatten wir auch einen, der saß im Gefängnis zu DDR-Zeiten, wegen seiner Homosexualität.
Weil da der Paragraph 175
noch angewandt wurde.
Ja, als du so schwul aktiv wurdest, da warst du dann so 17, habe ich das richtig verstanden?
Nein, wie alt war ich denn da? Lass mich mal 19 gewesen sein. Ach, blutjung, Herr Krömer.
Ungefähr 19. Und wann hast du gesagt, jetzt möchte ich mich auch politisch engagieren?
Naja, politisch engagieren. Das ging so. Ich habe damals in dem Club Café Casino gekellnert. Und da war immer einer und der erzählte dann eines Tages mal, es gibt da einen Club. Da treffen sich viele Schwule, da kann man drüber reden, sich unterhalten und die laden Schriftsteller ein und das ist interessant, aber da darf nicht jeder hin. Ach, da habe ich große Ohren gekriegt. Und irgendwann habe ich es dann mal mitbekommen, was er meinte, war der Arbeitskreis Homosexualität der evangelischen Studentengemeinde in Leipzig. Die hatten eine Auftaktveranstaltung in einer Kirche, wo eben dieser Eduard Stabel mitwirkte. Und mit, ich meine, es war Lücke Aresin, das war die Sexualforscherin der DDR. Und der Professor Schnabel, der ist heute auch noch tätig. Der hat zu DDR-Zeiten hochbeachtetes Buch rausgegeben, Mann und Frau intim. Das war die Auftaktveranstaltung, Homosexualität, ein Sündenfall. Ich sehe noch das Plakat, da war ein Bekannter von mir drauf, Ingo. Hallo Ingo nach Berlin. Ingo war damals Balletttänzer an der Oper in Leipzig. Und das war so ein handgemachtes Plakat. Ich sehe das noch richtig, wie der Ingo da an dem Baum stand. Eine Schlange wand sich um den Baum. Homosexualität ein Sündenfall. Da hat man also in der Kirche diskutiert. Und als Ergebnis hat man dann den Arbeitskreis gegründet an der Evangelischen Studentenakademie.
Also Arbeitskreis Homosexualität?
An der Evangelischen Studentengemeinde.
Mhm.
Wenn ich jetzt einen Tee, wie mir versprochen wurde, hier hätte, dann hätte ich jetzt keinen trockenen Mund.
Okay. Übrigens kann ich dazu sagen, wir haben auch eine Zeit lang in der evangelischen Studentengemeinde, hatten wir Räume und haben dort Diskussionsveranstaltungen durchgeführt.
Ich sage hier,
als es die noch gab. Inzwischen ist die aber aufgelöst.
Ja, ja.
Also es gibt da doch viele Parallelen.
Ja.
Genau, und du hast dir, also das waren im Grunde so auch bildungsbürgerlich angehaucht, sogar mit hochkarätigen Fachleuten, die ihr hattet, und die wollten was bewegen und verändern. Deswegen, also sie wollten wahrscheinlich eine gesellschaftliche Diskussion damit auslösen.
Naja, was heißt hochkarätig? Es waren eigentlich der Matthias Kittlitz, den ich mir dann gleich mal geangelt habe und mit ihm 3 Jahre ganz verliebt war. Ich denke heute noch gerne an Matthias. Das war der Chef, sage ich mal. Es gab ja da keinen Chef und keinen zweiten und keinen dritten. Aber das war schon, der war damals Medizinstudent. Und dann war der Hinz Richter, der war Sorbe und Doktor an der Uni. Aber dann waren auch Menschen wie du und ich. Ich war dann auch, also ich habe als erstes den Matthias gekrallt, weil ich den sehr klug und sehr sexy natürlich fand. Und seine Mutter, das Lustige war, an diesem Abend war das Thema Eltern von homosexuellen Kindern. Und da war seine Mutter aus dem Eichsfeld in Leipzig zu Besuch. Und Matthias hat mich an dem Abend gleich mit zu sich nach Hause genommen und am nächsten Morgen fragt seine Mutter, und wie lange kennt ihr euch schon? Wie viele Monate? Ich weiß gar nicht, ob wir wahrheitsgemäß geantwortet haben.
Ja, aber auf jeden Fall eine sehr nette Mutter dann.
Ja, 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 ganz zauberhaft. Und durch den Matthias bin ich öfters zu dem Arbeitskreis gegangen. Die tagte einmal, ich müsste jetzt lügen, in der Woche, immer freitags. Und das war noch richtig mit Vorbereiten. Da wurden Fettbämmchen geschmiert, also Fettschnitten für alle Norddeutschen. Und mit Gürkchen und jeder war mal dran und hat es dann gemacht. Und ja, und dann habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt. Ja, und dann war ich irgendwann mit dem Leitungskreis und habe dann ein paar Jahre damit so Veranstaltungen organisiert, mit Vorträgen rumgereist, aber immer nur unter dem Dach der Kirche. Woanders war es nicht möglich.
Was heißt mit Vorträgen rumgereist? Also ihr Leipziger wolltet, dass auch in anderen Städten diskutiert wird, oder?
Ja, und das ist vor allen Dingen auch Eduard Stabel zu verdanken. Er hat dann auch in anderen Städten geholfen, dass dort Arbeitskreise... Ich weiß es von Magdeburg, da ist er hin versetzt worden. Und natürlich hat er da auch einen Arbeitskreis gegründet. Mhm. Und ich habe einfach einen Vortrag gehalten. Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich habe eine Lesung gemacht von einem Buch, das hieß, weiß ich gar nicht mehr. Ach so, die Geschichte des Paragraphen 175. Hatte ein Westbesucher uns mal so eine Broschüre mitgebracht und die habe ich eigentlich fast wortwörtlich vorgetragen. Das war also mein Vortrag. Und aber das sind halt viele Dinge gewesen, die die DDR-Leute nicht kannten und wussten.
Ja, und es wurde ja auch von staatlicher Seite hoch eingeschätzt, was du gemacht hast. Was ist da passiert? Also ihr hattet die Stasi dann am Hals.
Naja, das ist auch so eine zweischneidige Geschichte. Ach, ihr Armen, ihr wurdet ja so unterdrückt und ihr hattet ja immer Angst vor der Stasi. Natürlich wussten wir, dass wir beobachtet werden. Und natürlich, gerade wir vom Leitungskreis, mussten besonders vorsichtig sein, sonst konnten die ja gleich sagen, Schluss jetzt. Nur ein Beispiel. Ein 16- oder 17-jähriges Mädchen, ich glaube, die war nicht mal lesbisch, wollte unbedingt im Leitungskreis mitarbeiten. Und weil sie die alle so süß fanden und weil die so nett war, haben die meisten gesagt, ja, nehmt sie auf. Und ich habe dann immer gegenvotiert und habe gesagt, Leute, die ist noch nicht 18. Ja. Mhm. Gerade wir müssen besonders. Und später hat man dann halt erfahren, dass sie von der Stasi geschickt war. Dass sie uns unterwandert, unterlaufen sollte und was weiß ich, vielleicht damit einen Grund gehabt hätten, damit sie den Arbeitskreis auflösen. Ich weiß es nicht, ist eine Vermutung. Aber
Ach so, und noch zur Atmosphäre. Also ihr wart Schwule und Lesben gemeinsam?
Ja, ja, ja.
Überwiegend doch Schwule oder paritätisch?
Nein, überwiegend waren das schwule Männer.
Mhm.
Wir haben dann auch eine andere Geschichte. Jedes Jahr, ich weiß gar nicht aus welchem Anlass, ich glaube zum 17. Mai, wie lustig, 175, 17. Mai, Herr Krömer, ne?
Ja.
haben wir jedes Jahr eine Kranzniederlegung in Buchenwald gemacht.
Mhm.
Und
also KZ-Gedenkstätte, ja. Buchenwald wahrscheinlich.
Ja, in der Nähe von Weimar war ein großes KZ, Buchenwald halt. Und da haben wir einen Kranz niedergelegt, wo dann drauf stand auf einer Schleife, wir gedenken den ermordeten Homosexuellen. Mhm. Und auf der anderen Seite stand Arbeitskreis Homosexualität der Evangelischen Studentengemeinde. Schleife war beauftragt und einen Tag vorher bekamen wir ein Schreiben, dass das nicht gestattet ist, dass kirchliche Gruppen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, jedenfalls die Schleife musste ab. Natürlich störte die Stasi das Wort Homosexualität.
Ja, klar.
Wir würden ja die KZ-Häftlinge diffamieren und ja. So, und womit die halt nicht gerechnet haben, Matthias und ich, wie gesagt, wir waren damals ein Paar, sind dann wieder hin und wo wir die Schleife bestellt haben, ja, dann ändern Sie das bitte. Schreiben Sie nicht AKHS, also Arbeitskreis Homosexuelle, ja. Schreiben Sie drauf Mikko Dotzauer, Matthias Kittlitz. Und buff, ging's. Und inzwischen gibt es herrliche Berichte und sogar Fotos von dieser Kranzniederlegung. Also das war eine kleine Geschichte, wo die wir wollten mit dem Arbeitskreis plaudere ich zu lange? Zu
nein, 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 nicht? Nein, nein.
Okay. Wir wollten Fasching feiern, ein Lokal hatten wir, natürlich auch geführt von einem Schwulen. Und aber solche Veranstaltungen mussten angemeldet werden bei der Polizei. So. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Es war ja so, ich war relativ geoutet dann, oder ich war geoutet und hatte auch keine Probleme mehr. Aber die meisten scheuten sich zu sagen, ich bin schwul. Ja, das war die Zeit.
Und du hast in der Gastronomie gearbeitet?
Nein, Physiotherapeut.
Ach so.
In der Gastronomie, das war ein Nebenjob.
Physiotherapeut, was für eine Art von Beschäftigung war das? War das in einer staatlichen Institution? Oder?
VIB Städtische Bäder, da kommen wir auch gleich drauf. Auch wieder eine positive, nette Geschichte.
Okay.
Gott.
Ja, wir müssen jetzt aber dann das mit der Stasi nochmal
vertiefen?
Zum Ende. Ja, die Hörer interessiert, du hast es immer geahnt, dass die euch beobachten.
Das haben wir alle. Wir
ja, aber habt ihr es geahnt? Aber ja. wann hast du definitives gewusst?
Ja, als ich meine Stasi-Akten, die Einsichtnahme in meine Stasi-Akten beantragt habe.
Also als die DDR dann Geschichte war.
Ja, ja. Also wir haben es immer, um das nochmal zu sagen, wir haben immer gewusst, dass wir beobachtet werden. Aber ich rede jetzt von mir, ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt Angst haben.
Mhm.
Das Angstgefühl ist dann erst beim Lesen der Akten gekommen.
Welche Leute waren das denn, die dich da...
Das waren Freunde aus meinem engeren Umfeld. Da kommen wir nachher drüber, wenn wir über das Lene-Furcht-Programm reden. über meine kulturelle Aktivität.
Okay. Gut, und was machen wir jetzt als nächstes?
Ach so, ich wollte noch was erzählen. Akzeptanz vielleicht der Schwulen in der DDR. Meine Chefin, VEB Städtische Bäder, wo ich dann gearbeitet habe mit Patienten. Ich hatte zwei Chefin. Die eine Chefin, ich sollte dann in der Männerabteilung arbeiten, also wo männliche Patienten behandelt werden. Und es war bekannt, dass ich halt schwul bin. Und eine Kollegin sagte dann zu mir, du, die Chefin hat mich gefragt, der ist doch schwul, können wir denn überhaupt in der Männerabteilung arbeiten lassen? Und die andere Chefin wiederum, die kam eines Tages zu mir, jetzt verabschieden wir uns von Matthias Kittlitz, meine zweite große Liebe war Gero.
Gero.
Ach, der lebt ja heute in Dresden. Ach, mein Gero. Naja, da war ich also mit Gero sehr innig verliebt. Und da kam die andere Chefin zu mir und sagte, Michael, wollen Sie nicht einen Urlaubsplatz beantragen? Also es gab den FDGB, Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Da konnte man beantragen, dass man mal so einen Urlaubsplatz bekommt, an der Ostsee oder wo auch immer.
Rügen oder so.
Ja, ja, überall hatten die Ferienhäuser, ein Appel und ein Ei hat es gekostet. Das waren so vom Betrieb aus Ferienheime. Wollen Sie nicht mit Ihrem Gero mal so einen Urlaubsplatz beantragen? Und das fand ich schon...
Das war nett, ne?
Das, ja, ja, das fand ich bemerkenswert.
Also da gab es ganz unterschiedliche Leute.
Ja, sicher wie auch im Westen zu der damaligen Zeit. Ja.
Genau. Und du wolltest jetzt noch eine Geschichte erzählen, Stichwort Kultur irgendwas?
In welchem? Ach ja, Moment, liebe Hörer. Was ihr jetzt nicht sehen könnt,
Mikko setzt jetzt mal eine Brille auf. Wir haben hier ganze, jede Menge Unterlagen. Da steht zum Beispiel häufig auch drauf, Kopie BSTU. Was ist denn BSTU? Bundesamt für Stasi-Unterlagen.
Ja, ja.
Ah ja.
Behörde für Stasi-Unterlagen.
Mhm. Und da hast du dir dann, du musstest 3 Jahre drauf warten, ne?
Ja, nach 3 Jahren, ich habe die Einsichtnahme beantragt und nach 3 Jahren habe ich mal hingeschrieben, haben Sie mich vergessen?
Ja.
Dann haben Sie zurückgeschrieben, nee, viel zu tun, Sie sind aber gleich dran. Naja, und dann bin ich nach Leipzig an die runde Ecke eingeladen worden, wo früher die Stasi drin war. Und da kam ich in einen Raum und dann kamen sie mit ein paar Ordner. Die hatten dann tatsächlich Akten gefunden, wo ich drin vorkam und eine Akte über mich. Die meisten natürlich die Akte Bruder. Damit ist der Arbeitskreis in Leipzig gemeint.
Ach so, das war wieder ein Stichwort.
Hieß Bruder.
Ah ja. Weil du ja in dem in der Leitung von diesem Arbeitskreis Homosexualität warst.
Und da habe ich halt so einige. Und das ist das Schöne an... Es klingt pervers, aber das ist das Schöne an den Stasi-Unterlagen. Ich habe da so manche Aktivität und manche Begebenheit wiedergefunden, die ich schon längst vergessen hatte.
Ach so, ja, gut, ne?
Alles. Und dann denke ich, ach ja, stimmt, das habt ihr gemacht und dort wart ihr und irgendwo taucht hier eine Wahlkampfveranstaltung, würde man heute sagen, wo ich mich dann öffentlich zu Wort gemeldet habe und das hat die Stasi schön mitgeschrieben.
Ja, super im Grunde. Ja. Und die Leute, die dort mitgeschrieben haben, wie dicht waren die an dir dran? Waren die jetzt nur welche, die du so vage aus dem Arbeitskreis kanntest?
Herr Krömer, ja. Mit den meisten hatte ich Kontakt. Punkt.
Also richtigen Kontakt.
Ich habe nur richtige Kontakte, Herr Krömer.
Ja, aber das kommt mir jetzt erstmal merkwürdig vor. Was ist denn das Motiv von so einem Stasi-Spitzel? Ist der eigentlich auch ein ganz normaler DDR-Bürger gewesen? War der vielleicht auch teilweise von euren Ideen begeistert? Und dann musste der vielleicht für die Stasi was schreiben? Oder
ich glaube das auch, ja. Ich sage immer wieder...
Man begreift es nicht, oder?
Doch, ich... Wir sind ja, oder ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Du hast ja diese Ideologie eingeimpft bekommen. Und viele Sachen waren ja auch gut. Und du hast das, und wenn du nicht lernst, bestimmte Sachen in Frage zu stellen, sagst du immer ja, ja, ja und Amen. Und eigentlich begann ich so ein bisschen einige Sachen in Fragen zu stellen in der Mitarbeit beim Arbeitskreis. Das war also zu DDR-Zeiten ja nur unter dem Dach der Kirche möglich, Fragen zu stellen.
Ja, sonst warst du ja im Grunde prima integriert mit dem tollen Beruf in einem staatlichen großen Betrieb. Und
ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen will. Ich kann es hier sagen. Ich war sogar Mitglied der SED.
Ach, sowas.
Ich war, und ich habe immer gesagt, als die Ausreisewelle dann auch begann, ich haue mal nie ab, ich will hier bleiben, das ist meine Heimat, hier habe ich meine Freunde, hier habe ich meine Arbeit, ich will hier was verändern. Aber das wurde dann in den Mitte der 80er halt immer schlimmer. Und dann bin ich auch aus der SED ausgetreten.
Ach so, die haben dich dann irgendwie drangsaliert oder wie?
Nein, nicht nur
still und heimlich Berichte geschrieben, sondern...
Nein, ich wurde nicht drangsaliert. Es ging um die gesamte politische Situation und das Leben in der DDR. Und es wurde dir zu eng und du kriegtest immer mehr mit, was schief läuft. Und dann
du hast auch nicht mehr geglaubt, dass da eine blühende Wirtschaft Wirken ist. Und so
das war halt die Zeit, wo viele Leute dann auch immer mehr und öffentlicher ihre Meinung sagen und sagen konnten. Dann selbst auch in den Zeitungen teilweise oder in Fernsehberichten. So, und dann bin ich aus der SED ausgetreten, weil ich gesagt habe, nee Leute, nicht mehr mit mir. Das habe ich so nicht gewollt oder so will ich das nicht. Und ja.
Das hat ihn wahrscheinlich auch geärgert, nehme ich mal an. Wenn jemand so sagt, der tritt aus, dann ist das ja ein bewusster Schritt. Dann hat man wahrscheinlich die Stasi noch mehr an der Backe. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, ich habe dann auch nachgelesen, ich glaube, die haben dann immer mehr gemerkt, dass ich nicht mehr so linientreu und konform bin. Denn in irgendeiner Stasi-Akte, habe ich vorhin gerade noch gelesen, stand so sinngemäß, das, was er sagt, ist nicht das, was er denkt, so ungefähr.
Ach so.
Und er ist, wo steht's? Ich habe es doch gerade gehabt. Er ist politisch nicht
zuverlässig wahrscheinlich.
Unzuverlässig oder sowas, ja. Mhm. Ja, dann haben sie mich dann gehen. Die haben mich zwar immer wieder einbestellt, aber ich bin da nie hingegangen. Ich habe gesagt, ihr habt meinen Ausweis und für mich ist das abgeschlossen. Auf Wiedersehen.
Ja, und du hast ja vorhin für das Foto, was wir dann demnächst da auf der Pink Channel Seite sehen werden, einen Reisepass hochgehalten, deinen DDR-Reisepass. Wie soll ich mir denn das, ihr durftet doch gar nicht reisen.
Herr Krömer.
Oder es war
Herr
das
Krömer,
doch nicht so.
Es ist jetzt 19.32 Uhr. Was die Zuhörer jetzt nicht sehen können, Herr Krömer sitzt mit dem Rücken zur Uhr. Wir haben jetzt 19.32 Uhr.
Ja.
Wir haben meine Kindheit, meine wilde Jugend abgearbeitet. Wie wäre es mit einem kleinen musikalischen Päuschen?
Ja, ich wollte dich noch ausreisen lassen aus der DDR und dann machen wir das Päuschen.
Also, liebe Zuhörer, ich reise jetzt erstmal aus.
Also erstmal, warum hast du überhaupt einen Reisepass? Also einen DDR-Reisepass?
Ja, den konnte man, also beantragen konnte man ja alles in der DDR. Man konnte beim Fleischer ein Kilo Schweineschnitzel beantragen, hast es aber nicht gekriegt. Also, ich habe ihn gekriegt, ich hatte einen Patienten, der war Fleischer. Also, naja, Spaß beiseite. Das war auch wieder Ende der 80er, das war halt schon so ein bisschen, wir öffnen uns jetzt mal ein bisschen Phase. Man konnte den Antrag stellen, Verwandtschaft ersten und zweiten Grades zu irgendeinem Jubiläum. Ich tat es 1987 zum ersten Mal, als meine Großmutter, die nachdem sie Rentnerin wurde, in den Westen zu ihrer Tochter gezogen ist, in der Nähe von Hannover. Oma lebt leider nicht mehr, die ist ein Jahr nachdem ich hier übergesiedelt bin, verstorben. So lange hat sie ausgehalten, die Gute.
Ja, okay, und dann hattest du einen berechtigten Grund, Oma besuchen.
Zum 87. Geburtstag.
Ja.
So, und da musste ich in meine Firma zum Betriebsleiter gehen. Die mussten noch eine Beurteilung schreiben, ob ich denn auch ein guter Staatsbürger bin.
Sprich, ob du zurückkommen wirst.
Naja, mit dieser Beurteilung musste ich zur Polizei, Pass- und Meldewesen, dort einen Pass beantragen. Zwei oder drei Tage vorher, vor Antritt der Reise, musste ich wieder hin zur Polizei und da bekam ich erst gesagt, ob ich den Reisepass bekomme oder nicht. Das heißt, zwei Tage vorher, hat sich erst entschieden, kann ich nun eine Woche in Urlaub zu Oma nach Hannover oder nicht. Und 87 haben sie gesagt, nö, der ist nicht DDR-konform, den lassen wir nicht reisen. Ein Jahr später habe ich es dann nochmal probiert, einfach nur so, ich probiere es halt. Hatte aber keine Hoffnung, dass es klappt. Und da haben sie mich fahren lassen. Das war 87, 86 abgelehnt, 87 gefahren und bin wieder zurückgekommen.
Ach, du bist dann doch zurückgekommen.
Ich komme wieder auf Arbeit, meine Kollegen gucken mich an, von oben bis unten. Was? Du bist wieder zurück? Ich sage, warum denn nicht? Wir haben gedacht, du bleibst im Westen.
Und wir hatten schon jemand anderen eingestellt.
Nein, nicht ganz so. So. Naja, und als ich hier war, mich hat das eigentlich, der Westen eigentlich auch nie wirklich so richtig erschlagen, wie man es von anderen DDR-Bürgern hörte. Auch diese ganze Werbung und alles schön und die Düfte, das habe ich eigentlich gut weggesteckt. Aber die Rückfahrt war es. Ich war dann wieder in so einem, ich weiß es noch wie heute, kalt war der Zug, schmutzig, draußen wurde es dunkel, es fing an zu regnen. Ich hatte echt das Gefühl, hinter mir schlägt eine große eiserne Tür zu. Also das, so ein Gefühl habe ich noch nie wieder in meinem Leben gehabt. Und von dem Moment, wo ich über die Grenze fuhr und die DDR-Grenze reinkam und sagen, ja, Ausweise bitte, da habe ich gedacht, nee. Wenn sie dich nächstes Jahr nochmal fahren lassen, dann bleibst du drüben.
Und so ist es gekommen. Dann.
Und so ist es gekommen.
Genau. Und jetzt haben wir uns eine musikalische Pause verdient, und zwar von einem Interpreten, den du dir gewünscht hast. Und leider steht jetzt hier nicht der Name des Interpreten.
Verehrte Zuhörer, jetzt kommt ein Interpret, den habe ich das erste Mal bei Inas Nacht im Fernsehen gehört und war sofort begeistert von ihm. Hier kommt für euch Asaf Avidan
mit One Day. So maybe we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, maybe we'll be old. So maybe we'll be old and think of all the stories that we could have told. Ihr hört Pink Channel, der Talk, und am Mikrofon ist Wolfgang Krömer. Mein Gast hier im Pink Channel Studio ist Mikko Dotzauer, und ihr habt gerade erfahren, Mikko ist dann 1988 dauerhaft in die Bundesrepublik Deutschland, so sagte man damals noch, du hast dich dann hier niedergelassen. Und war das gleich Hamburg, wo du dich dann hast du dich gleich für Hamburg entschieden?
Liebe Zuhörer da draußen an den Lautsprechern, zunächst mal muss ich sagen, ich wollte noch so viel erzählen, ich habe noch so viel zu erzählen, aber Herr Krömer hat gesagt, nein, du bist jetzt ausgereist, du bist jetzt in Hamburg angekommen und jetzt reden wir über Hamburg.
Ja, bist du gleich nach Hamburg
gekommen? Wie war die Frage?
Bist du aus der DDR gleich nach Hamburg?
Ja, ich bin, und zwar ist das eigentlich ein Zufall gewesen, auch natürlich wieder eine Affäre aus Leipzig, hatte offiziell einen Ausreiseantrag gestellt und ist hier nach Hamburg gezogen. Da weiß ich gar nicht, warum er nach Hamburg ist, ist ja auch wurscht. Und das war also praktisch meine Anlaufstelle. Deshalb, wenn der jetzt in Bonn gewohnt hätte oder
Köln,
in Pinneberg, dann wäre ich jetzt in Pinneberg und hätte in Pinneberg eine Backstufe aufgemacht oder was weiß ich. Also das war eher Zufall, dass ich in Hamburg gelandet bin. Bei meiner Oma auf dem Dorf wollte ich nicht bleiben, in der Nähe von Hannover, weil, ist ja Quatsch, ich bin ein Kind der Großstadt Schluchten.
Genau. Und was hast du denn, du bist ja Physiotherapeut gelernt, hast du das in Hamburg dann auch erst versucht?
Ich musste ein halbes Jahr, nachdem ich glaube 18 Jahre in dem Beruf schon gearbeitet hatte und teilweise auch ausgebildet hatte in der DDR, musste ich ein halbes Jahr Praktikum nachmachen, damit dieser Beruf hier im Westen anerkannt wird. Heute weiß man, dass viele Ausbildungen in der DDR sogar
besser waren. Ne?
Das haben Sie jetzt gesagt.
Ja, wegen diesem polytechnischen
Liebe
Gedanken.
Zuhörer, der Wessi Krömer hat behauptet, die Ausbildung in der DDR wäre
besser gewesen. Weiß ich auch von unserem von unserem ersten Vereinsvorsitzenden Peter Gelsdorf, der ja auch gelernter DDRler ist.
Siehst du, hier alles oder unterwandert.
Umgekehrt, alle DDRler sagen immer, das war besser. Auf jeden Fall.
Ich bin jetzt angekommen in Hamburg, habe mein Praktikum gemacht im Marienkrankenhaus. Viele Grüße an Maria vom Marienkrankenhaus. Das war auch eine ganz nette Kollegin. Danach, wo war ich denn dann? In einer orthopädischen Doppelpraxis. Aber das war Fließbandarbeit. Und dann, ich mache es kurz. Ich bin dann in die Gastronomie gewechselt als Harald Kressel vom Toms, für den ich damals schon immer nebenbei gearbeitet hatte. Er hatte dann das Pit übernommen. Und da bin ich dann mit rein.
Für die, die das nicht mehr so in Erinnerung haben oder noch jünger sind, ihr wisst alle, dass Toms ist im Pulverteich und da drüber gab es im zweiten Stock oder so den Pit-Club mit den schönen Spiegeln und der begeisterten Disco-Jugend, die es damals gab, die gerne vor den Spiegeln getanzt haben und mit so einer Cruising-Landschaft.
Nein.
Das erinnere ich auch noch.
Das war dann oben im Mehl.
Ach so. Ach,
naja, wir machen es kurz. Wir reden nicht über tote Eier. Nee, was für Eier gibt's? Wir reden nicht über Eier. Wir reden jetzt, dass ich dann in die Gastronomie gewechselt bin. War dann ein paar Jahre Geschäftsführer oder habe die Geschäfte geführt in der Wunderbar. Das war eigentlich eine großartige Zeit. Das hat mir genau gelegen, dieses plüschig und dieses Party machen und Partys ausdenken. Das war so mein Ding.
Das ist in der Talstraße, die Wunderbar. Die ist ja heute auch
die
noch
gibt es ja heute
sehr
noch,
beliebt.
Ja. Und so ein bisschen, eigentlich muss ich sagen, ist meine Kontaktbar, die ich ja jetzt seit 3 Jahren betreibe, so die Wunderbar, wie sie früher mal war. Halt so mit roten Samtvorhängen und ein goldener Spiegel hängt auch mal an der Wand. Aber nicht zu kitschig, da stoppen mich schon immer meine Kollegen. Jetzt reicht's aber, Mikro. Aber ich finde, und dadurch, dass wir jetzt die Fensterscheiben auch noch aufgemacht haben, dass die Leute reingucken können, das denke ich, jetzt bin ich angekommen, wo ich hin wollte. Aber das kommt ja erst später. Wunderbar. Während meiner Zeit in der Wunderbar habe ich die Aktion ins Leben gerufen, die Familie tut was. Immer zum Welt-AIDS-Tag. Der Gedanke daran war, dass verschiedene Leute, aus verschiedenen Szenen bekannte Leute in der Wunderbar an dem Tag arbeiten. Also aus dem Café Gnosa, dann jetzt aus der M&V standen wohl welche dahinter. Der Farid Müller steht wohl jedes Jahr mit dahinter, Valerie Pearl. Und da werden Spendengelder für AIDS-Hilfe-Projekte gesammelt. Und als ich dann aus der Wunderbar weg bin, habe ich gedacht, ich muss das weiterführen. Ich kann ja eigentlich gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich ein Blut drin. Wahrscheinlich die Ossis wollen sich immer um andere kümmern. Keine Ahnung. Da rief ich dann vor 7 Jahren die Aktion Die Paten gemeinsam gegen AIDS ins Leben. Der Name der Paten rührt daher, ich war auf der Suche nach einem Projekt, für das wir Geld sammeln können. Und da kam ich auf den Patenschaftsfonds der AIDS-Seelsorge. Mit diesen Geldern, die da drin sind, werden einmal im Monat Betroffene finanziell unterstützt. Wir reden jetzt von einer Summe von 20, maximal 30 Euro. Also die werden jetzt da nicht reich. Aber das sind oft Leute, die von einer sehr kleinen Rente leben müssen. Und gerade die müssen halt auch auf ihre Ernährung achten oder brauchen besondere Pflegeprodukte für ihre Haut und so. Und das Besondere dann ist, der Pastor Gause überweist das nicht jeden Monat, sondern die Betroffenen, so ein blödes Wort, die Leute,
die es bekommen,
die müssen sich einmal im Monat beim Pastor persönlich melden und das Geld abholen. Das heißt, die müssen also werden gezwungen quasi aus ihrer Wohnung rauszukommen.
Ach so, und in die Gemeinschaft.
Genau,
rein.
Die müssen sich also mit dem Pastor dann, wenn es guten Tag ist, wie geht's, geht gut, auf Wiedersehen, hier hast du deine 20 Euro. Sie müssen aber raus. Und so, das finde ich halt eine gute Sache.
Genau, und jetzt gibt's aber die Paten als Verein unabhängig von diesem konkreten Projekt, oder? Macht ihr nicht mal auch für andere?
Ja,
wir haben doch auch für andere Organisationen schon gesammelt.
Ja, ne? Wir haben für Hein und Fiede gesammelt, für die Jugendgruppe Sorum im MAC, für die AIDS-Hilfe haben wir schon mal gesammelt. Ich suche mir jedes Jahr ein Projekt aus.
Und was war es in diesem Jahr?
Dieses Jahr war es wieder die AIDS-Seelsorge. Natürlich brauchen alle AIDS-Projekte Geld, aber ich möchte immer gerne ein ganz spezielles Projekt. Ich möchte jetzt nicht an die AIDS-Hilfe allgemein spenden, damit die Leute auch genau wissen, wofür ist mein Geld.
Mhm.
Und da bin ich halt oft immer beim Patenschaftsfonds gelandet und in diesem Jahr habe ich wieder für den Patenschaftsfonds gesammelt und konnte das Geld am vergangenen Sonntag in der St. Georgskirche überweisen zum Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag. Die Bischöfin Fers war anwesend. Der ehemalige Pastor, da habe ich mich sehr drüber gefreut, immer wieder zu sehen.
Rainer Jahr.
Rainer Jahr.
Jetzt der heißt er ja, hat jetzt geheiratet und hat den...
Rainer, ruf hier an. Wie heißt du jetzt? Wir sagen nochmal die Rufnummer 040-325-09-0306. Und da konnte ich halt wieder einen Scheck überreichen. Und man muss ja sehen, dass das eine private Initiative von mir ist, dass ich in den 7 Jahren jetzt inklusive des diesjährigen Schecks knapp 76.000 Euro sind.
Und das ist eine Menge.
Und gerade jetzt, wo ich auch den Laden habe, ist es schon eine Mehrbelastung. Und die ich aber halt auch sehr gerne mache und auch größtenteils immer gut unterstützt werde. Ich denke nur an Mr. Chaps, der von sich aus schon immer für unsere Aktionen selber in seinem Laden Aktionen organisiert. Oder ein Nachbar, der noch nie in meiner Bar war, schreibt mich übers Internet an und sagt, du, ich habe von der Aktion gelesen, finde ich klasse, hier, ich komme mal rum, ich gebe dir mal 100 Euro. Weil die AIDS-Seelsorge wurde dieses Jahr 20 Jahre. Und deshalb hieß meine Aktion 20 mal 100 Euro. Das heißt, 2000 Euro wollte ich zusammenbekommen. Naja, Herr Krömer, raten Sie mal, was ich gesammelt habe.
Du hast wahrscheinlich 2500 oder so.
Ich konnte, dank der Spender, das sind ja eigentlich immer die anderen, denen ich das Geld aus der Tasche ziehe, 5575, nee, 5525 und 75 Cent.
Super, okay, ja, das ist doch im Grunde klasse. Jetzt, du hast jetzt diese Kontaktbar genau gegenüber von dem katholischen Dom da in der Danziger Straße.
Na endlich, und wir haben noch 10 Minuten, Herr Krömer, wir müssen jetzt auch mal für meinen Laden trommeln.
Ja, und du hast ja gesagt, eine besondere Stimmung möchtest du da haben. Also einmal so, wie es eingerichtet ist, ist es schon mal gemütlich durch schöne Vorhänge und so weiter und so fort. Und dann gibt's da auch, ich erinnere zum Beispiel diese Quizveranstaltung mit Rudi und Sally, so ein Kneipenquiz.
Ja. Mein Problem ist, wir haben, oder vorher war ja das Strictly-Man drin. Und jeder weiß ja nun, Strictly-Man, das war eine...
Ein Sexclub.
Ja, aber ein sehr schmuddeliger Versüfter.
Naja, hast du aufgeräumt dann, ne?
Ja.
Geputzt.
Aber ich hab heute noch Leute, die reinkommen und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr umgebaut habt. Und das nach 3 Jahren.
Mhm.
So, und die Schaufensterscheiben waren immer... beklebt mit Folie und das habe ich jetzt geändert, damit die Leute eben sehen, ich bin eine ganz normale Bar und mache am außer Freitag, da mache ich halt mal meine Sexparty. Aber die anderen Abende, und das hat sich in letzter Zeit, also seit Sommer, glaube ich, hat sich das endlich, liebe Hamburger, endlich habt ihr es kapiert, dass ich eigentlich die anderen Tage, so wie heute Abend auch, eigentlich eine ganz normale, nette Bar bin, halt ein bisschen plüschig und mit Spiegelkugeln und Disco-Kugeln, die sich drehen und Blinklichtern. Das ist halt so auch mein Stil und ich möchte halt, dass die Leute lustig sind und die kommen bei mir auch immer schnell ins Gespräch. Und wenn die nicht schnell ins Gespräch kommen, Herr Krömer, dann helfe ich aber nach.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil wir kennen ja die Hamburger, ne? Wenn da genügend Platz ist, dann setzen sie sich ja so weit wie möglich auseinander. Und
Herr Krömer, aber nicht mit mir.
Wie bringst du die zusammen?
Na, dann dreht Fadi erstmal die Musik aus. Dann frage ich den einen, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Dann sage ich, sagt guten Abend und du von da hinten, du kommst jetzt hier rüber und jetzt trinken wir erstmal ein Schnäpperchen. Lachen und sofort sind die im Gespräch.
Okay.
Das ist meine Philosophie. Ja. Spaß machen. Die Leute gehen ja aus, um Spaß zu haben, um Leute kennenzulernen.
Und so, nicht und das, allein in der Ecke zu sitzen.
Ja, aber nicht weil
manchmal
bei mir.
Denkt man so, ach, wenn ich jetzt keinen zweiten habe zum Ausgehen, dann bleib ich lieber zu Hause, aber in deine Kontaktbar könnte ich auch alleine kommen.
Dann sollen sie mal herkommen zu mir. Das kriegen wir schon auf die Reihe.
Ja, und es gibt jetzt noch ein Angebot, sagtest du. Wir wollten.
Wir reden erstmal über das Quiz. Das ist jeden zweiten Donnerstag im Monat. Kommende Woche ist es, der 11. Dezember, glaube ich.
Das kann gut sein. Der mit Dienstag Rudi, ist der 9.
Dann Mittwoch, ist es der 11.
Ja, alles klar.
Mit Rudi und Sally, jedes Mal zu einem anderen Motto. Wir haben noch 7 Minuten, sehe ich gerade. Herr Krömer mit dem Rücken zur Uhr.
Na, ich habe hier auch noch eine Uhr auf dem Bildschirm.
Ach, raffiniert. das Motto jetzt im Dezember, natürlich das märchenhafte Quiz mit Rudi, mit den Gebrüdern Rudi und Sally. Dann hatten wir vergangenen Samstag, das war eine super mega Veranstaltung mit Tante Wu und dem Schauspieler von Rot-Rosen, Stefan Hosfeld. Eine Geschichte, die Hütte war brechend voll, es kamen sogar Leute nicht mehr rein, weil es so voll war. Also Tante Wu, wenn du mich hörst, vielen Dank und Stefan, ihr habt das ganz toll gemacht. Und sowas werden wir in Zukunft immer mal machen, so Kleinkunst, Kabarett, wie auch immer. Die Leute sollen einfach Spaß haben.
Ja, und jetzt machst du am Dienstag sogar eine Diskussionsveranstaltung.
Ja, es betrifft weniger meinen Bereich, wo meine Bar ist, in der Danziger Straße 51.
Ecke, welche Querstraße geht da?
Söster, also vis-à-vis vom Dom.
Vom Dom im Grunde gar oder nicht zu verfehlen.
Vis-à-vis vom Bellini. Aber mehr so Richtung Hansaplatz häufen sich immer mehr Überfälle, Raub. Und in letzter Zeit auch gewaltsam, wie man auch auf Facebook lesen kann. Deshalb habe ich jetzt den Bürgernamen Polizisten, der für unsere Ecke zuständig ist, eingeladen in die Kontaktbar. Dienstag, der 9. Dezember, 20 Uhr mache ich da bereits schon auf. Und wo wir ihn...
Dann können wir einfach mit der Polizei vor Ort diskutieren.
Genau, wir können Fragen stellen, ist das nur unser Gefühl...
Werden nur Schwule angegriffen oder auch andere?
Ganz so. Allgemein die Situation. Aber Herr Krömer...
Und das ist jetzt am Dienstag um 20 Uhr in der Kontaktbar.
Ja, wie sicher ist St. Georg? So ungefähr unter dieser Überschrift.
Da kommen wir von Pink Channel auf jeden Fall vorbei. Das ist ja super interessant.
Also ich bin da und im Gegensatz zum Pink Channel Studio habe ich dann auch den ein oder anderen Tee parat und vielleicht ein paar Kekse.
Ach ja, es ist ja, heute ist ja eigentlich auch Nikolaus. Mhm. Aber du hast doch versprochen, wir wollten noch irgendwie etwas verlosen.
Ja, das schaffen wir nicht mehr.
Aber sag doch mal, was wäre es denn gewesen, wenn wir es noch
schaffen? Liebe Zuhörer, die kleine Tunde vom Glamour Club, der gleich hier erscheint, ist auch gerade im Studio.
Es ist unser geschätzter Daniel tatsächlich.
Lieber Daniel. So, aber jetzt wieder ernst werden.
Ja.
Eigentlich wollten wir ja einen ganz tollen Preis ausloben. Den verrate ich jetzt nicht. Aber die Frage. Ich habe natürlich eine Weihnachtsdeko. Natürlich auch mit Blink Blink und schön bunt und farbenfroh. Wie viel kleine, glitzernde Hirsche habe ich in die Weihnachtsdeko verarbeitet, in der Kontaktbar, in der Danziger Straße 51 in Hamburg-St. Georg.
Und wer das weiß, der ruft bitte jetzt an. 325-99-03-96. 325-99-03-96. Wie viele kleine glitzernde Hirsche gibt es als Weihnachtsdeko in der Kontaktbar? Na, da bin ich gespannt, ob das jetzt noch jemand schafft. Also wenn, bitte...
Ich bin noch 5 Stunden hier. Nein, ich muss ja um 10 schon wieder hinterm Tresen stehen.
Um 10 Uhr wird heute aufgemacht.
Um 22 Uhr macht Miko die Kontaktbar wieder auf, die Blinklichter an, die Disco-Kugeln drehen sich und...
Ja. Und Miko, du bist jetzt aber in Hamburg zufrieden, ne?
Ich bin zufrieden.
Sonst wärst du ja jetzt auch zurück nach Leipzig. Leipzig hat sich ja auch wunderbar, glaube ich,
ausgeputzt. Eine wunderschöne Stadt ist das geworden, aber... Hamburg bleibt Hamburg.
Hamburg.
Liebe Leipziger, verzeiht mir, Hamburg ist Hamburg.
Ja, liebe Zuhörer, also heute zu Gast bei Pink Channel der Talk war Miko Dotzauer und ich glaube, wir haben jetzt unglaublich viel über die DDR und über die Kontaktbar insbesondere erfahren. Die nächsten Termine sind natürlich jeden Abend geöffnet. Heute ab 22 Uhr, am Dienstag schon um 20 Uhr Gespräch mit der Polizei. Und dann gibt's wieder den Quiz am 11. und mit Rudi und Sally. Und da geht's um märchenhafte Themen.
Und bei Facebook sind wir natürlich auch zu finden. Kontakt-Bar. Daniel, sollen wir aufhören mit reden? Daniel vom Glamour Club scharrt schon mit den Hufen.
Aber,
oder möchtest du uns noch eine halbe Stunde Sendezeit geben?
Aber wir haben jetzt noch einen musikalischen Rausschmeißer.
Meine olle Freundin.
Deiner olle Freundin Nina Hagen.
Ja, mit der stand ich auf der Bühne. Ach Herrgott, ich glaube vor 30 Jahren war das.
In der DDR.
In Leipzig, beim Leipziger Liederladen hieß die Veranstaltung. Und sie hatte Kopfschmerzen und ich hab ja damals gelernt an der Karl-Marx-Universität und hatte Kopfschmerztabletten ein. Nina möchte, nein, das muss von alleine übergeben. Und ich hatte ein Autogramm auf meiner Kollegmappe. Noch anderthalb Minuten haben wir.
Nicht.
Daniel sagt nee. Schnell, hau die Olle Nina rein.
Ja, okay. Also dann tschüss, liebe Hörer. Vielen Dank, Mikko Dotzauer, Nino Hagen, ich Glotz TV.